Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen am Palmsonntag. Und bevor ich starte, lass uns doch noch mal kurz einen Moment nehmen und kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns zusammengebracht hast, Herr, an diesem Sonntag, Herr. Dass wir wirklich erleben dürfen, Herr, von deiner Güte, Herr, dass wir schmecken dürfen, Herr, davon, Herr, wie großartig du bist, Herr. Herr, wir danken dir für die Zeugnisse, die wir hören dürfen, Herr. Dass du ein lebendiger Gott bist, der uns begegnen möchte. Und so beten wir, Herr, dass du auch jetzt durch das Wort wirkst, Herr, dass du unsere Gedanken freimachst und unser Herz öffnest für das, was du heute lehren möchtest. In Jesu Christi Name. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber kennt ihr das, wenn man einen Film so richtig, richtig mag? Wenn man einen Film richtig liebt, dann kommt es doch schon mal vor, dass man den Film öfters guckt, nicht wahr? Bestimmt kennt es die einen oder anderen. Ihr habt doch wahrscheinlich, es gibt irgendeinen Film, von dem ihr sicher sagen könnt, den habe ich schon sicher 3-4 Mal gesehen. Ja? Und so wie es mit Filmen ist, die man liebt und die einem wichtig sind, die man immer und immer wieder gesehen hat, so ist es manchmal, wenn man in den Evangelien liest und bemerkt, dass eine Begebenheit in allen Evangelien zu finden ist. Immer wenn ich eine Geschichte sehe, die du in allen Evangelien findest, und vor allem wenn sogar Johannes genau dasselbe schreibt wie die anderen, weil Johannes hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht, dann weißt du, diese Geschichte ist eine besondere Geschichte. Und nicht nur die Kinder werden heute was vom Palmsonntag hören, sondern auch wir werden uns heute angucken, was an diesem Palmsonntag geschehen ist. Ja? Bruder Birol hat ja schon die halbe Predigt gepredigt vorhin. Ja? Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich sehe das als Heiligen Geist geleitet. Ja? Deswegen lasst uns doch mal in die Bibel hineinschauen, was am Palmsonntag geschehen ist. Der Palmsonntag ist wirklich der Anstoß, wo die letzte Woche des Lebens von Jesu Christi beginnt. Und das Interessante ist, dass alle Evangelien zum größten Teil nur über diese eine Woche berichten. Wir wissen, dass Jesus Christus angefangen hat zu dienen in dem Alter von 30 Jahren und mit 3,5 Jahren auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist. Aber die letzte Woche ist die wir zum größten Teil in allen Evangelien vorfinden. Und deswegen möchte ich mal aus Matthäus 21, 1 bis 17 vorlesen. Kurz vor Jerusalem kam sie zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihre Junges angebunden. Bindet beide los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet, der Herr braucht sie. Dann wird man sie euch auch sofort geben. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hatte. Sagt der Zionstadt, dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber, und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, gepriesen sei der Sohn Davids. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, in der Heiligen Schrift steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der die Menschen zu mir beten können. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Dann kamen dort im Tempel Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer sahen die Wunder, die Jesus tat, und sie hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Da wurden sie wütend und fragten Jesus: Hörst du, was sie da rufen? Jesus sagte zu ihnen: Gewiss, habt ihr denn nie gelesen, was in den Heiligen Schriften steht? Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die Kleinkinder dich preisen. Damit ließ er sie stehen, ging aus der Stadt hinaus und übernachtete in Bethanien. Das ist das, was geschehen ist. Und wenn wir an einen Text gehen in der Bibel, ist es immer gut zu sehen, was fallen uns dort für Besonderheiten auf. Kurz bevor diese Geschichte sich zugetragen hat, war es das erste Mal, dass Menschen in der Öffentlichkeit Jesus Sohn Davids nannten. Ja, wenn ihr im Kapitel 20 liest, in den letzten Versen sehen wir, wie auch dort Blinde zu Jesus gekommen sind und ihn als Sohn Davids ansprechen. Und dieser Titel war dieser Titel, der dem versprochenen Messias zugesprochen war. Und Jesus an dieser Stelle nahm zum allerersten Mal diesen Titel an. Davor sehen wir in den Evangelien, dass Jesus Christus nicht direkt rausgekommen ist und gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Sohn Davids, und direkt am ersten Tag gesagt hat, was Sache ist. Sondern wir sehen, wie Jesus Christus mit der Zeit immer mehr und mehr offenbarte. Aber genau zu Palmsonntag spitzte sich genau diese Offenbarung immer mehr zu. Dieses kleine Dorf, in dem Jesus war, ist genau das Dorf, was auch neben Bethanien ist, also kurz vor Jerusalem. Und als Jesus sich dort aufgehalten hat, gab es einen großen Unterschied zu Jerusalem. Wir haben gelesen, in Jerusalem gab es einige Menschen, die gefragt haben, wer ist dieser Mensch? Aber in diesen beiden Dörfern war Jesus sehr, sehr bekannt. Warum? Weil Jesus sich immer wieder in diesen Dörfern aufgehalten hatte, weil sein geliebter Freund Lazarus, Maria und Martha dort gelebt hatten. Und diese Bevölkerungsgruppe, die dort war, hat miterlebt, wie Jesus Christus Lazarus von den Toten auferstehen lassen hat. Und so beginnt Jesus bewusst diesen Einmarsch in Jerusalem, nicht etwa erst vor den Toren vor Jerusalem, sondern da, wo die Menschen ihn kennen. Also Jesus hatte ein bewusstes Ziel vor Augen. Er ging mit dem Ziel nach Jerusalem, mit der Intention nach Jerusalem zu offenbaren, wer er selber ist. Als nun die Menschenmenge größer und größer geworden ist und sie dann in die Stadt eingetreten sind, feierten sie ihn. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wenn doch jemand als König betitelt wird, als der Messias betitelt wird, und wie wir vom Birol vorhin gehört haben, waren mit diesen Titeln gewisse Vorstellungen verbunden, dass jemand kommt, der mächtig ist, jemand kommt, der Befreiung bringen wird, dann gibt es einige Dinge, die sehr, sehr interessant sind, wie zum Beispiel, dass er auf einem Esel kommt. Denn ich frage euch so, wenn ein General oder ein König in eine Schlacht ziehen sollte und das Heer auf der anderen Seite steht, welche Chance hat er wohl, wenn er mit einem Esel in diese Schlacht reitet? Oder lasst mich das in unsere heutige Zeit nehmen. Würden wir hören, dass unser Kanzler uns besuchen kommen will, hier in unserer Kirche, und wir warten und wir warten, was würden wir erwarten? Wir würden eine Kolonne von Autos erwarten. Wir würden erwarten, dass davor schon Polizeiwagen kommen und die Straße absperren. Ja? Vielleicht ist am Glockenturm noch jemand mit einer Sniper da, um aufzupassen, dass ja nichts passiert. Und dann kommt der gute Herr Scholz in einem Smart vorbei. Da würden wir uns auch denken, Moment mal, Moment, ich glaube nicht, dass das der Herr Scholz ist. Wir würden vielleicht denken, es ist versteckte Kamera, wir würden gucken, wir würden aber denken, irgendwas läuft hier gerade nicht richtig. Es ist ein Paradox, dass Jesus auf einem Esel kommt. Aber auch hier haben wir in dem Text gelesen, dass er kommt, weil er sanftmütig ist, weil er nicht kommt, um ein Gericht zu bringen, so wie sich die Menschen es vorgestellt haben, sondern dass er als ein, in anderen Übersetzungen steht, als ein sanftmütiger König zu ihnen kommt. Auf der anderen Seite sehen wir nicht aber nur, dass Jesus als ein sanftmütiger König dort erscheint, mit diesem großen Titel. Wir sehen auch, dass Jesus sehr, sehr konfrontativ ist. Jesus ist demütig, keine Frage. Und ich glaube, wenn man durch die Evangelien geht, bleibt einem nichts anderes übrig, als zu sagen, was für eine Liebe dieser Mensch hat. Was für ein Einfühlungsvermögen, was für Empathie, was für eine Liebe zu denen, die verachtet sind von der Gesellschaft. Was für ein wunderbarer Mensch. Das ist das Mindeste, was man sagen muss, wenn man die Evangelien liest. Und doch bedeutet es nicht, dass er in dem Sinne schwach war oder dass er sich rumschubsen lassen hat. Vor allem nicht in diesem Moment am Palmsonntag. Sondern er kommt in die Stadt Jerusalem und er ist konfrontativ. Und zwar sehen wir, dass die Menschen ihn hinterfragen. Vor allem die Obrigkeit in Jerusalem. Denn sie sind wütend darüber, dass er diesen Titel für sich beansprucht. Und sie fragen, was ist los mit dir? Wie kannst du nicht eingreifen bei dem, was die Menschen tun? Vielmehr noch, es ist nicht nur, dass sie ihn Sohn Davids nennen, ihm den Messias-Titel geben. Nein, noch viel weiter. Jesus kommt herein mit diesem Esel, steigt dann ab und eins der ersten Sachen, die er macht, ist, er geht nicht, wie man erwarten würde von einem König, zu dem Schloss, um dann zu sagen, ey, ich bin jetzt hier, jetzt hat meine Zeit begonnen, sondern er geht ins Haus Gottes. Er geht ins Haus Gottes und er räumt komplett auf. Und der nächste Schritt, den er tut, ist, er heilt dort Menschen. Wir sehen, sowohl, dass Jesus sehr konfrontativ war, aber wir sehen auch, dass es paradox war, die Art und Weise, wie er gekommen ist. Mit anderen Worten, man kann ihn schwer einschätzen. Ich glaube, wenn wir uns in die Jünger hineinversetzen, muss es für sie genauso gewesen sein. Als sie gemerkt haben, noch im Kapitel 20, wo die Blinden zu ihm kommen und er heilt sie und sie nennen ihn Sohn Davids und er akzeptiert diesen Titel. Und dann geht er in Jerusalem rein und sie hören, wie ihn die Menschen zujubeln und ihm diesen Titel geben und er lässt es zu und er nimmt es an. In dem Moment mussten sich die Jünger gedacht haben, so jetzt nach 3,5 Jahren, jetzt geht es los. Jetzt müssen wir bereit sein. Wer weiß, wie Jesus das jetzt starten wird. Wen wird er als erstes fertig machen wollen? Ich kann mir vorstellen, dass die Erwartungen von den Jüngern sehr, sehr hoch waren. Wisst ihr, immer wenn wir an so einen Text gehen, wollen wir uns ja auch fragen, was bedeutet dieser Text eigentlich für mich? Wie kann ich diesen Text, den wir hier gelesen haben, welche Verbindung hat er zu meinem Leben? Und wisst ihr, ich glaube, dass dieser Punkt, dass Jesus konfrontativ war, dass Jesus in die Stadt Jerusalem gegangen ist und so klar gesprochen hat, eine Sache aussagt. Bei Jesus gibt es keinen neutralen Boden. Jesus demonstriert in dieser Situation, entweder bist du ganz klar für mich, entweder liebst du mich und du nimmst mich als dein König an. Und wenn ich dein König bin, dann bist du mir gehorsam, dann bist du mein Diener. Wenn du mich annehmen willst, dann nimmst du mich wahrhaftig als König an. Oder du stehst gegen Jesus. Jesus ist sehr, sehr klar in der Art und Weise, wie er zum Beispiel mit den Schriftgelehrten umgeht. Jesus fordert entweder 100% für ihn oder 100% gegen ihn. Es gibt bei Jesus nicht diesen neutralen Boden. Es ist wichtig, dass wir vor allem in Anbetracht dessen, dass wir jetzt auch in die Fastenwochen gehen, dass wir vielleicht diesen einen Punkt, dass Jesus konfrontativ ist, auch für uns mit hineinnehmen in diese Zeit des Fastens. Und wie sollen wir das hineinnehmen? In der Art und Weise, dass wir verstehen wollen oder wenn wir in uns gehen wollen, verstehen wollen, Herr, du bist mein König. Herr, erforsche du mein Herz und ich möchte in dieser Zeit vor dir kommen und ich möchte all Bereiche von dir aufdecken lassen. Ich möchte nicht irgendwo in meinem Leben einen neutralen Boden lassen. Das Gute ist, er kommt auf einem Esel. Er kommt nicht auf einem Pferd. Er kommt nicht, um uns zu beschämen. Als seine Kinder dürfen wir zu ihm kommen, dürfen ihn König rufen und dürfen wissen, ja, er ist König, aber er ist auch Tröster. Er ist auch Helfer. Er ist auch Heiler. Denn für alle, die bekennen, dass Jesus Christus König über unser Leben ist, dass er Herr ist, die haben auch die Zusage und den Zuspruch, dass er kommt, um uns dort zu begegnen, wo wir ihn brauchen. In den Situationen, in denen wir schwach sind, in den Situationen, wo wir nicht weiter wissen, haben wir die Zusage von Gott, dass weil wir glauben, dass er unser König ist, weil wir sagen, Herr, ich bin dein Diener, Herr, ich möchte und ich will und ich werde mich deinem Wort unterordnen. Deswegen dürfen wir ehrlich vor ihm treten. Und deswegen wird er sanftmütig in die Bereiche unseres Lebens kommen, die schwer sind. Da, wo die Lasten sind, in diesen Bereichen kommt er als sanftmütiger König und steht uns bei. Wenn wir auf die paradoxe Natur von Jesus schauen, die Art und Weise, wie er auftritt, dann erkennen wir an diesem Bild von dem Moment, wo er in den Tempel geht, eigentlich eine kleine Zusammenfassung von dem Evangelium. Er kommt hinein, er reinigt den Tempel und zugleich heilt er die, die bedürftig sind. Und darin zeigt sich oder reflektiert sich minimal in einem kleinen Abschnitt die gute Botschaft. Denn es spiegelt wieder das, was eigentlich Sünde ist. Sünde ist, wenn die Diener sein sollten, den Platz Gottes einnehmen. Mit anderen Worten, Gott einfach nur benutzen wollen. Genau das haben die, die im Tempel waren und das getan haben, was sie nicht tun sollten, getan. Sie haben Gott für das, was sie wollten, benutzt. Ein anderes Bild, wo wir sehen, dass die Menschen zum großen Teil Gott genutzt haben oder benutzen wollten, war, dass dieselbe Menge, die Jesus zugerufen hat, dasselbe Volk, was ihm zugejubelt hat und geschrien hat und gesagt hat, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Es waren genau die Menschen, die ein paar Tage später gerufen haben, kreuzigt ihn. Genau dieselbe Menschenmenge. Warum? Wie konnte es sein, an einem Tag jubeln sie Jesus zu? Nicht mal eine ganze Woche später rufen sie, kreuzigt ihn. Eben weil er nicht die Erwartungen getroffen hat, die sie an ihn hatten. Weil er nicht das erfüllt hat, was sie von ihm wollten. Und auch dort dürfen wir es in diese Fastenzeit hineinnehmen und uns fragen, in welchen Bereichen wir vielleicht an einen Punkt gekommen sind, wo wir Gott für unsere Dinge benutzen wollten. An einen Punkt gekommen sind, wo wir nicht Gott Gott lassen sein haben. Sondern vielleicht an einen Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, Herr, mein Wille geschehe. Lass mich euch ein Beispiel geben. Es kann sein, dass wenn einem was Schlimmes im Leben widerfährt, dass man zwei Perspektiven hat. Die eine kann sein, dass man von sich selber denkt, ey, ich bin ein rechtschaffener Mensch und ich tue all das, was Gott von mir will. Und an dem Moment, wo etwas geschieht, was du nicht erwartet hast in deinem Leben, etwas, was dich fertig macht in deinem Leben, wirst du wütend gegenüber Gott und sagst, wie kannst du nur, Herr? Wie kannst du mir nur das antun? Ich, der das und das getan hat. Ich, der so und so im Herzen ist. Wie kannst du mir nur das antun? Aber es gibt auch die andere Seite. Wenn du von der Seite kommst, dass du von dir nur denkst, ey, ich bin ein elender Sünder, ich habe eigentlich gar nichts verdient, ich bin böse und ich glaube nicht, ich darf eigentlich, also ich, warum sollte Gott mich überhaupt lieben? Und wenn dann was Schlimmes in deinem Leben passiert, dann ist das Erste, was du dir denkst, ich habe es auch verdient. Warum sollte das mir nicht passieren? Ja, es ist immer ich. Und du bist zerbrochen und du machst dich runter und denkst, ich habe auch nichts anderes verdient als das. Beide Perspektiven sind falsch. Es ist wichtig, dass wir in diesem Paradox von Jesus Christus leben. Ja, er ist unser König, aber er ist sanftmütig. Er ist liebend und er ist demütig. Das bedeutet, in den Situationen unseres Lebens, wenn wir hineingucken jetzt in der kommenden Woche und unser Herz erforschen lassen, lasst uns an einen Punkt kommen, wo wir beten, Herr, da, wo ich dir gegenüber wütend war, Herr, nimm mein Zorn, mein Stolz dir gegenüber. Herr, mach mein Herz weich. An den Punkten, wo wir glauben, Gott hat uns verlassen und er wird nicht mehr eingreifen, weil wir es ja gar nicht verdient haben. Auch dort lass uns zu dem Herrn kommen und sagen, Herr, vergebe mir. Lass mich deine Liebe, deine Gnade nochmal neu verstehen und annehmen. Begegne du mir in deiner Sanftmut. Es ist wichtig, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir Gott als unseren Herrn sehen und dass wir uns von Jesus Christus selber berühren lassen, von Jesus Christus selber unsere Perspektive neu ausrichten lassen. Und manchmal haben wir so lange eine gewisse Brille auf, dass wir es schon gar nicht merken. Aber genau deswegen ist genau sowas wie eine Fastenzeit wichtig, dass wir still werden vor Gott, dass wir Gott rufen und dass wir ihn fragen, Herr, durchforsche du mein Herz. Herr, ich möchte, dass du an jedem Bereich meines Lebens König bist. Ich möchte, dass du jede Kammer meiner Seele öffnest und dass du Heilung hineinbringst. Denn du bist mein König und ich vertraue ganz und gar dir. Und so möchte ich auch zu dem letzten Punkt kommen. Wir hatten, dass Jesus sehr konfrontativ ist, dass wir selber in einer gewissen Art und Weise konfrontativ mit unserer Sünde umgehen sollen, konfrontativ mit den Bereiche in unserem Leben, wo wir wissen, wir gehorchen vielleicht nicht Gott, wir wollen uns nicht unterordnen, da halten wir vielleicht Zorn gegenüber Gott, dass wir das Bild von Jesus Christus verstehen, wie paradox er doch ist, dass er König ist, aber dass wir verstehen, dass er da ist, um uns zu dienen, dass wir in einer Ehrfurcht zu Gott kommen, aber verstehen, dass wir geliebt sind und voll in seiner Gnade stehen dürfen. Und das führt uns zu diesem letzten Punkt, dass Jesus Christus selbst uns transformiert. Wenn wir diese Dinge, die beiden Dinge davor verstehen, wenn wir diese beiden Dinge davor in unserem Leben anwenden, dann wird es uns radikal transformieren. Denn das größte Ziel, was Jesus Christus hat, das, was Gott mit dir und mit mir vorhat, es ist uns, sein Kind Jesus Christus, ähnlicher zu machen. Und der entscheidende Punkt, damit das geschehen kann, ist, dass wir eins verstehen. Das, was unseren Glauben von allen anderen Glauben differenziert, von allen anderen Religionen unterscheidet. Und zwar, dass wir trotz unserer Schwäche von Gott geliebt sind. Dass es nicht unsere Stärke ist, dass es nicht das ist, was wir versuchen zu sein, das, was wir versuchen zu erarbeiten, sondern dass genau weil wir schwach sind, die Stärke Jesu Christi sich zeigen kann in unserem Leben. Dass wir genau mit diesem zerbrochenen Gefäß unserer Seele zu ihm kommen dürfen, zu ihm treten dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dass er treu sein wird und uns begegnen wird. Dass er Freude daran hat, an uns zu wirken und uns zu heilen. Deswegen nimmt doch diese Woche vor Ostern, diese Woche vor Karfreitag, diese Woche da, wo wir still werden wollen, genau dafür zu sagen, Herr, begegne du mir. Ich möchte all das in meinem Leben angehen, angreifen, wo du sagst, das muss raus aus diesem Tempel. Denn wir sind der Tempel Gottes. Dass wir sagen, Jesus, komm du, sei du konfrontativ mit mir und durchforsche meine Seele und nimm das raus, was nicht in diesen Tempel gehört. Komme du, Herr, und lasse mich dich sehen in dieser Woche. Verstehen, was du an diesem Kreuz getan hast. Den großen Preis, den du gezahlt hast, aufgrund der Sünde in meinem Leben. Komme, nimm du sie von mir und lass mich von dieser Gnade kosten. Und zu guter Letzt lasst uns sagen, Herr, transformier du mein Leben. Denn Gott will uns nicht nur annehmen und uns da lassen, wo wir sind. Gott nimmt uns und erarbeitet an uns und macht uns seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher. Das ist das Ziel, was er für uns hat. Und diese Perspektive sollten wir haben. Diesen Hunger sollten wir haben und danach sollten wir uns ausstrecken. Zu sagen, Herr, forme du mich nach deinem Ebenbild. Präge und forme du mich. Du bist treu und mein Vertrauen liegt ganz auf dir. Und so möchte ich genau mit diesem selben Herz rufen, Hosanna. Herr, komme du. Komme, begegne du mir. Und ich möchte es nicht nur an dem Sonntag rufen und am Freitag sagen, wie kannst du nur, Herr? Nein, es soll ein Ruf meines Lebens sein. Komme, Herr, komme du, ich vertraue dir. Amen.